Countdown, go. Moin, Sonntagabend, Redaktionssitzung Nummer 25. Hallo Leute, Jubiläum. Uhuhu. Ich merke schon, eure Stimmung ist Bombe. Ja, genau. Also wir wollen heute uns mit einem Spiel befassen, was die Gemüter doch extrem erhitzt hat. Und ich muss auch ehrlich gestehen, wir haben gerade so ein bisschen schon gesprochen, Nina hatte noch nicht mal Bock, sich gewisse Sachen anzuschauen, aufgrund zu hohen oder zu aufkommender Emotionen. Nina, ist das richtig? Habe ich dich richtig verstanden?
Ja, ich bin noch nicht so weit. Das mache ich vielleicht morgen. Aber mir geht's entsprechend nicht so gut. Und ich nervt alles noch, wenn ich an alles bei dem Spiel irgendwie nachdenke, auch wenn ich eigentlich gar nicht so richtig weiß, warum jetzt manche Entscheidungen getroffen wurden, außer das jetzt mit Vasil. Aber ich weiß gar ehrlich gesagt gar nicht, warum Van der Heiden Gelb-Rot bekommen hat. Das könnt ihr mir ja nochmal erklären. Und dann rege ich mich vielleicht nochmal auf.
Aber ich finde auf jeden Fall, jetzt haben wir schon mal einen super Artikelname für die Sommerpause. Die 17 Trauerphasen eines Fußballfans nach der Niederlage.
Das ist Wahnsinn, ne?
Ja.
Kommen wir erstmal zum Spiel. Mike, du warst auf der Pressetribüne. Ich war nämlich gar nicht im Stadion diesmal.
Warum denn eigentlich nicht? Was ist das eigentlich für eine Art? Das ist doch wahrscheinlich der Grund, warum wir verloren haben. Letztes Mal warst du da, haben wir gewonnen. So einfach ist das Leben.
Letztes Mal war ich da, da haben wir nicht gewonnen. Da haben wir
unentschieden. Ja, gegen Leverkusen ist ein Punkt auch ein Sieg.
Zählt.
Da doch nicht so freilich.
Das mal Freiburg. Also.
Ah, ja, gut. Ja, ich war da. Ich hasse die Pressetribüne. Also, es sind sehr nette Menschen da. Daran liegt es nicht. Aber ich sitze da nicht so gerne. Ich bin lieber im Block 2.
Ja, genau. Ich nicht. Ich bin lieber auf der Pressetribüne. Hab's aber auch mal genossen, das von zu Hause zu erleben, weil man das ja selten hat, das Millerntor im Fernsehen live zu sehen und dann mitzukriegen und dann auch zu wissen, was da wie wo los ist und so. Und dann fällt einem doch irgendwie auf, so Mensch, ich finde das Stadion, das ist dann auch einfach von der, wie ich sag mal, von der Optik, von der Ästhetik her, wirkt das im Fernsehen wie ein sehr enges Stadion, ne? Also wo man halt auch richtig das Gefühl hat, so ja, okay, hier kann die Stimmung hochkochen. Und damit schlage ich gleich den Bogen, wie ihr merkt, den rhetorischen, fantastischen Bogen. Nein, zu viel Eigenlob und so. Ist ja auch egal, ich rede schon wieder mich hier um Kopf und Kragen. Schlage ich hier gleich den Bogen zu den Emotionen, die hochkochten? Oder wollen wir uns erstmal mit dem Sportlichen befassen? Nämlich mit der Tatsache, dass der VfB Stuttgart, ich stelle jetzt mal eine These auf und ihr widersprecht mir, wenn ihr mögt, verdient gewonnen hat gegen den FC St. Pauli.
Nö, also ja, nö, nicht. Kein Widersprechen.
Ich habe euch nämlich ein paar Zahlen mitgebracht und das ist tatsächlich, muss man sagen, der VfB Stuttgart ist, glaube ich, echt der Endgegner des FC St. Pauli in dieser Saison. Es gab nämlich bisher, es gab einen Expected Goals-Wert von, jetzt habe ich das nicht richtig rausgeguckt hier, Expected Goals-Wert, ganz ruhig, ganz langsam, von 3,4 für den VfB Stuttgart. 3,4, also 3,4 zu erwartende Tore. Das ist natürlich Saisonrekord by far und löst damit einen Wert von 2,56, also 2,6 ab, den der FC St. Pauli gegen den VfB Stuttgart im Hinspiel hatte. Also, und es ist tatsächlich auch so, ich habe ja keinen Vorbericht geschrieben, deswegen presse ich das jetzt hier rein. Gern geschehen, Mike. Es ist tatsächlich auch so, dass der VfB Stuttgart große Probleme hat, Tore zu erzielen, nicht sich die Chancen zu erspielen. Und ich finde, das hat man am Samstag durchaus gesehen. Es war auch im Hinspiel schon so, dass da man durchaus sagen muss, ja, 1-0 gewonnen, damals total wichtig vor der Winterpause. Aber chancenmäßig, also die Chancen waren da auf jeden Fall für Stuttgart. Und das war jetzt auch am Samstag so.
Ja, 0, wie viel kommt allein schon über den Elfmeter?
0,76.
Okay.
Bleiben noch 2,5,
ja, wahrscheinlich 6. Der also Nachschuss beim Elfmeter, der war ja auch eigentlich, also den hat er einfach nicht gut erwischt, aber das war ja eigentlich trotzdem nochmal ein halber Elfmeter hinterher. Der trifft ihn nur so scheiße, dass Vasili ihn halt auch leicht über die Latte lenken kann.
Ja, der Woltemade hat ihn ja schon vorher scheiße getroffen. Das war ja auch ganz schön, da konnte ich bei dem Bezahlsender, wo das halt läuft, konnte ich danach die Interviews sehen und Nick Woltemade war danach im Interview, wirkt tatsächlich auch sehr sympathisch. Hätte ich damals, kann man natürlich bei allen Spielern sagen, die erfolgreich sind, hätte ich gerne beim FC St. Pauli gesehen. Hatten wir ja irgendwann mal auch im Artikel drin, da war der Name ja auch, erschien da ja auch, als der noch bei egal. Da hat er auf jeden Fall gesagt, und finde ich ganz gut, das war ja ein Riesentrara, bevor der Elfmeter überhaupt ausgeführt wurde, ne? Weil Siebe van der Heyden den Platz ja nur so schleppend verlassen hat, beziehungsweise nicht hinter der Bande war, sondern vor der Bande oder was. Das habe ich im Fernsehbild nicht gesehen, im Stadion habt ihr es wahrscheinlich besser gesehen.
Ich habe da gar nichts gesehen, ich habe nur gemerkt, dass...
Du warst mit Meckern beschäftigt.
Ja, erstmal das und ich habe irgendwie nicht gecheckt, warum alles da so lange dauert und ich war so, jetzt schießt auch einfach diesen verdammten Elfmeter.
Und ich, du darfst verfickt sagen in diesem Podcast. Wir müssen das eher als explicit dann canceln. ist egal, darfst du. Ja,
in diesem Fall halte ich das sogar für angebracht. Aber interessant, Nick Woltemade sagte quasi, das hat sich gelohnt, dass Siebe van der Heyden da so ein Trara gemacht hat beim Platz verlassen, weil er sagte im Interview, sagte er, er wollte eigentlich nach links schießen und dann hat das irgendwie so lange gedauert und irgendwie hat er dann das Gefühl bekommen, so, oh nee, ich schieße lieber nach rechts.
Zack, also, Problem. Lustigerweise habe ich Ähnliches tatsächlich gedacht. Ich habe gesagt, das dauert jetzt so lange, das hilft uns. Der hat viel zu viel Zeit nachzudenken. Und ich habe mir heute die Highlights im FC St. Pauli TV nochmal angeguckt. Das macht ja jemand, der das quasi während des Spiels auch schon live kommentiert. Und der sagte auch Ähnliches. Und ich glaube, es lag auch einfach auf der Hand. Der hat einfach viel zu viel Zeit gehabt. Und vielleicht für diejenigen, die es nicht genau verfolgen konnten, noch mal ganz kurz. Also Van der Heyden ist halt erstmal vor der Gegengerade entlang. Was ich auch schon sehr lustig fand, ist, ich glaube, er hat die Durchsage des Schiedsrichters nicht gehört oder vielleicht nicht zur Gänze verfolgt, weil es ihm egal war. Auf jeden Fall unterhielt er sich ja noch mit dem Stuttgarter Gegenspieler, als der Schiedsrichter schon längst auf dem Weg zu ihm zurück war und hat überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt, dass er jetzt auch noch mit Gelb-Rot runtergeht.
Naja, der hat auf Deutsch da was gesagt, ne? Wahrscheinlich hat sie.
Ja, aber ich glaube, man kann als Fußballprofi schon auch wissen, wenn ich schon Gelb habe und dann bei einem Torschuss ein Elfmeter gegen mich verhängt wird, dass das automatisch eine gelbe Karte nach sich zieht.
Ist es denn so? Das müssen wir jetzt einmal klären, vorweg, bevor wir tief in Schiedsrichterdiskussion einsteigen. Ist es so, dass man für Elfmeter verursacht, Torschance verhindert, also nicht klare Torschance verhindert, das ist ja rot, aber Torschuss verhindert ist automatisch gelb im Strafraum?
Also Torschuss verhindert mit der Hand ist, wenn es dann auch einen Elfmeter gibt, auf jeden Fall gelb. Beim außerhalb des Strafraums müsste ich es jetzt nochmal, kommt so ein bisschen auf die Situation an, aber im Strafraum Torschuss mit der Hand aufgehalten ist auf jeden Fall gelb und tatsächlich gut, weil du sagst, man kann da sogar drüber nachdenken, auch eine rote Karte zu zeigen, also glatt rot. Das würde aber voraussetzen, dass er quasi ein Tor verhindert. Und das, glaube ich, ob der Ball reingegangen wäre mit Magic, Nicola noch auf der Linie, möglich, aber halt nicht gesetzt. Und ich glaube, der Schiedsrichter hat sich einfach da in der Situation gedacht, ich mache hier sowieso schon Fass auf und ich schmeiße ihn dann halt mit Gelb-Rot runter. Das reicht auch.
Das Fass hat er schon vorher aufgemacht, ehrlich gesagt.
Über die gelbe Karte, ja, wir haben, glaube ich, vorhin besprochen, wir reden nicht drüber, aber die kann man wohl geben, die war wohl ein bisschen blöd. Er hätte sie halt nur an anderer Stelle auch für Stuttgarter in vergleichbaren Situationen auch geben können. Egal, Gelb-Rot, also auf jeden Fall für mich, in dem Moment, wo er ihn pfeift, muss er die geben. So, da kann man dann, wie gesagt, noch zwischen Gelb-Rot und Rot diskutieren, aber ihn ohne Karte aus der Situation kommen zu lassen, geht nicht, wenn er denn sagt, es ist ein Elfmeter.
Mike, wir haben ja bereits gestern ein wenig diskutiert auch und ich war doch überrascht darüber, wie sehr dir auch der Kamm geschwollen ist angesichts der Schiedsrichterleistung. Was ist da los?
Ansonsten waren die Schiedsrichterleistungen halt nicht so schlecht, wie du sie gesehen hast. Und ich habe das natürlich mit der richtigen Einschätzung einfach sachlich dargelegt, wie es wirklich war. Und gestern war es halt einfach wirklich schlecht. Und dann sehe ich das halt auch mal ähnlich.
Wie definiert man denn eine schlechte Leistung? Also ja klar, die gelbe Rote für Vasi, da kommen wir gleich noch ran, aber
ich weiß nicht mehr, wem habe ich mich denn heute Schiedsrichterkollege Jonas, schönen Gruß. Wir standen beim St. Pauli Frauenspiel nebeneinander und er sagte dann etwas, was mir tatsächlich auch schon durch die Gehirnwindungen gegeistert war. Aytekin damals, Spielabbruch gegen Schalke. Die Leistung von Aytekin ist nach wie vor eine der in meiner Erinnerung zumindest, und damals war ich noch nicht Schiedsrichter, wirklich schlechtesten, die ich je am Millerntor gesehen habe. Und das lag nicht am Spielabbruch, das lag nicht an der, ich glaube, war es glattrot gegen Kalla, glaube ich sogar, sondern halt ganz häufig diese 50-50-Dinger, die einfach gegen einen liefen und deswegen sich so aufschaukeln und, wie Hauke Wahl das gestern sagte, in so einem Spiel auch Energie kosten. Und ich glaube, das war gestern auch so. Er hat einfach ganz viele Baustellen sich selber damit aufgemacht, indem er sehr einseitig entschieden hat, auch für Nichtigkeiten bei uns eine gelbe Karte, für deutlichere Vergehen bei Stuttgart keine gelbe Karte. Und das wirkt sich dann einfach auch sowas aus. Und es war keine Entscheidung dabei, wo ich sage, die war krass falsch an wichtiger Stelle. Also, weil auch der Handelfmeter, da kann man drüber diskutieren, ob der VAR eingreifen muss. Und ich finde, es gibt auch gute Argumente dafür zu sagen, nee, das lasse ich weiterlaufen. Und das ist auch schon ein Zeichen der Schwäche, finde ich, von Exner, weil er hat, also besser als er kann man nicht stehen in dieser Situation. Er hat einen perfekten Blick und er sagt ganz klar, ist kein Elfmeter. Und ich finde, da gibt es gute Gründe für. Es gibt genauso gute Gründe auch dafür zu sagen, das ist ein Strafstoß. Und wenn er den gepfiffen hätte, wäre das auch völlig okay gewesen. Aber ich verstehe nicht so ganz den VAR-Eingriff. Der war aus meiner Sicht nicht nötig. Die Eingriffsschwelle bei VAR-Entscheidungen in letzter Zeit war wieder ein bisschen höher. Und da gestern scheinbar nicht. Und er kann halt auch nicht sagen, irgendwie Wahrnehmungsfehler oder sowas oder beziehungsweise fehlende Wahrnehmung, was ja sonst auch herangezogen wird, weil er hat den besten Blick von 29.600 Leuten im Stadion gehabt. Er stand perfekt, er stand auch von der Entfernung her genau richtig. Und wenn er das dann so sieht, dann muss er diese Entscheidung aus meiner Sicht auch beibehalten. Also es sei denn, er hat in dem Moment gerade zwei Fliegen im Auge gehabt und konnte nichts sehen, aber kann ich ihn nachvollziehen. So, und das das Ding, wo ich es dann wirklich dran festmache, dass es eine schlechte Leistung war, ist dann halt, wo wir jetzt wahrscheinlich noch drauf kommen, nämlich die gelb-rote Karte für Vasil. Da nimmt er sich aus meiner Sicht viel zu wichtig. Wir müssen nicht drüber reden, dass Vasil sich die gelbe Karte verdient hat, absolut. Nicht, weil er den Ball da rausträgt, das darf er gerne machen und da eine Eckfahne hinlegt. Aber wenn so eine Situation in der 95. Minute passiert, nachdem der Schiedsrichter die ganze Zeit schon St. Pauli ermahnt hat wegen Zeitspiel, als es noch 0-0 stand, und dann mit dem 1-0 auf einmal aufhört, auf Zeitspiel zu achten, wenn es jetzt von den Stuttgartern kommt, dann sehe ich, der Torwart läuft da raus. Eine komplett wilde Aktion eigentlich. Da muss ich als Schiedsrichter schon in dem Moment alle Alarmglocken anhaben. Weiß auch, der wird sich weiter aufregen. Ich weiß auch, okay, ich werde ihm gleich gelb zeigen. Das hätte ich ihm 20 Sekunden vorher schon sagen können. Und da muss der Schiedsrichter im Kopf schon durchspielen, wie reagiere ich? Und da muss ihm klar sein, alles klar, ich gehe da hin, ich zeige ihm die gelbe Karte und drehe mich dann auch gleich um, damit da gar nichts mehr weiter passieren kann. Und kümmere mich dann bitte um den Stuttgarter. Weil das ist doch die Geschichte. Wir haben hier eine Situation mit einem Vergehen eines Vereins, nämlich dem Zeitspiel durch Stuttgart. Und raus gehe ich aus der Situation, weil ich es zulasse mit zwei gelben Karten für St. Pauli. Aus meiner Sicht ganz, ganz, ganz schwaches Management seitens des Schiedsrichters. Und das darf ihm da nicht passieren. Das darf er so nicht zulassen. Und daran bemisst sich aus meiner Sicht auch eine hoffentlich krachende, schlechte Bewertung. Ob der Kicker das so sieht, ist mir relativ egal. Ich hoffe, der Schiedsrichterbeobachter, der da war vom DFB, der wird das so beurteilen. Und da waren ja auch ganz viele andere Sachen. Ne? Ich meine, so ein Stuttgarter Spieler boxt an der Seitenlinie den Ball ins Aus mit der Hand. Gibt kein Gelb. Warum nicht?
Mit voller Absicht übrigens. Das sieht man ja auch selten, so voll absichtliches Handspiel. Das war wirklich so mit voller Absicht.
Ja, und das sieht er auch. Der steht auch völlig gut für die Situation. Pfeift das doch auch. Warum gibt es da keine Karte? Verstehe ich nicht. Und auch Saliakas, ganz ehrlich, der zieht dem Stuttgarter das Trikot fast aus. Das ist auch eine glasklare gelbe Karte. Das war noch vor der Gelb-Roten für Vasil. Also deswegen tue ich mich so ein bisschen schwer damit, haben wir, glaube ich, auch nicht gesagt, dass er jetzt irgendwie absichtlich St. Pauli benachteiligt hat. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war einfach eine schlechte Leistung. Und auch Saliakas hätte da auf jeden Fall gelb sehen müssen. Klammer auf, das wäre seine fünfte gewesen, dann wäre der jetzt auch noch gesperrt. Also es war ja in vielen Situationen einfach schlecht von ihm und fertig. So. Passiert, hat vielleicht auch nicht den besten Tag gehabt, kommt wieder auf bessere Zeiten, aber das gestern war nichts. Punkt.
Ist es denn, also gerade diese 50-50-Entscheidung, ne, über die sich ja, also fernab von diesem Vasil-Ding, viele aufgeregt haben, du bist ja nun auch Schiedsrichter und hast ja mit Sicherheit auch häufiger mal emotionalere Spiele, die du leitest. Merkst du dir sowas, dass du, also hast du dann, jetzt mal ganz ehrlich, du bewertest natürlich alles immer super objektiv und so, ne? Aber merkst
und
du dann
korrekt
so,
ich habe jetzt, ja.
hab jetzt zweimal für die Rot-Weißen, so eine enge Situation war jetzt zweimal für Rot-Weiß, jetzt muss ich einmal für Gelb-Schwarz das pfeifen, sozusagen die nächste Enge. Hast du das irgendwie so, lässt du da irgendwie so einen inneren Counter mitlaufen bei sowas, oder?
Also ich glaube nicht so platt, wie du das jetzt sagst, aber natürlich versucht man Ausgewogenheit herzustellen. Und man guckt auch in der Halbzeit mal auf seinen Zettel und sieht, ah, die Heimmannschaft hat schon 3 gelbe Karten, die Auswärtsmannschaft, naja, die hat aber auch schon ein paar Fouls, aber noch keine gelbe Karte. Dann weiß ich auch, okay, wenn es sich jetzt anbietet, vor allem beschwert sich die Heimmannschaft auch ständig, dann gebe ich dann auch mal dem Gast eine gelbe Karte, um das so ein bisschen anzupassen und die Gemüter so ein bisschen zu beruhigen. Also ich würde immer sagen, man entscheidet schon pro Situation, aber man wartet vielleicht auch mal auf Gelegenheiten, um nicht in wichtigen Situationen, aber so ein Zweikampf im Mittelfeld, wo ich sage, naja, würde ich vielleicht weiterlaufen lassen, aber pfeife ich jetzt halt mal für die, damit die auch mal was für sich haben. Würde ich ausschließen, dass das beim Elfmeter oder bei einer roten Karte passiert. Ich glaube, da ist man schon so, dass man immer wirklich die einzelne Situation betrachtet und das auch komplett unabhängig davon, was vorher passiert ist. Aber bei so kleineren Dingen wie einer gelben Karte, die vielleicht auch mal dann ein bisschen Sachen angleicht oder eben so Zweikämpfen im Mittelfeld, da passiert das natürlich.
Und wenn ich jetzt mit wissenschaftlichen Studien um die Ecke komme, die sagen, okay, es gibt eine strukturelle Benachteiligung von kleineren Clubs, weil SchiedsrichterInnen beeinflusst werden von medialer Aufmerksamkeit, von größeren Stadion, von lauteren Fans, würdest du da mitgehen? Kannst du dir vorstellen, dass das so ist?
Also kann ich auf jeden Fall nicht ausschließen, weil ich glaube, es sind halt immer noch Menschen und natürlich wirst du, wenn du an einer Stelle stehst, und das hat, glaube ich, auch die Corona-Zeit gezeigt, und 70.000 Leute schreien auf einmal faul, dann denkst du natürlich, okay, war da vielleicht wirklich was? Und wenn dieselbe Szene passiert und keiner sagt irgendwas, dann denkst du, selbst wenn du faul pfeifen wolltest, es beschwert sich so gar keiner, vielleicht war da gar nichts. Also ich glaube schon, dass das wie du sagst, unterschwellig oder unbewusst, da würde ich mitgehen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand sagt, nee, das ist der FC Bayern, gegen die darf ich jetzt nicht pfeifen. Also das ist Quatsch, glaube ich nicht. Aber so unbewusst in irgendeiner Art und Weise wird das immer so sein. Und das wird auch im Amateursport so sein, dass wenn du eine hitzige Atmosphäre hast mit 300 Leuten und die schreien am Spielfeldrand bei einer Situation alle auf, denkst du ja auf jeden Fall eher mal drüber nach, ob es ein Foul ist, als wenn dieselben 300 Leute alle die Fresse halten und so Blumen pflücken, weiter, ich weiß gar nicht, was hier los ist. Also deswegen, das passiert unbewusst. Ich würde nicht sagen, dass deswegen man zwingend anders pfeift. Es wird sicherlich auch Kollegen geben oder Kolleginnen, die dann sagen, nö, wenn die jetzt alle schreien, pfeife ich erst recht nicht. Aber so in Summe glaube ich, dass das schon passiert. Passieren kann zumindest.
Ich frage das, weil ich ja auch, ja, das ist auch nur so ein Gefühl, aber es war ja schon extrem emotional aufgeladen im Stadion, ne? Und hätte dann, ja, sozusagen im Umkehrschluss wäre es ja gewesen, oh ja, das ist eigentlich ein Vorteil für den FC St. Pauli. Aber wenn man sich anschaut, wie Nicola Basi dann am Ende eine gelb-rote Karte kriegt, dann ist das vielleicht auch, weiß ich gar nicht, der Lehrer, dem irgendwann mal die Hutschnur platzt, sozusagen.
Ja. Also steckst ja nicht drin, was da jetzt Exner tatsächlich zu bewegt hat, das zu machen. Aber ich glaube auch, dass sowas wie, das lasse ich mir jetzt hier nicht mehr bieten und die Zuschauer nerven mich vielleicht auch, dass das natürlich passieren kann. Aber ich glaube jetzt, dass das nicht die Regel ist. Also ich glaube schon, dass das in 9 von 10 Fällen sich eher tatsächlich für das Heimteam positiv bemerkbar macht. Gut, gestern halt mal nicht.
Gibt es eine Möglichkeit, eine gelb-rote Karte zurückzunehmen?
Du kannst jede Entscheidung dieser Welt zurücknehmen, solange das Spiel noch nicht fortgesetzt wurde.
Nee, auch im Nachgang. Also eine Sperre zum Beispiel, ja klar. Also ich glaube, wird jetzt wieder angepfiffen bei 95, 32 oder so mit, was sie im Tor, aber dass der keine Sperre absetzen muss.
Habe ich das vorhin gesagt? Also auch diese 95. Minute, das musst du natürlich in dieser ganzen Dramatik auch irgendwie mit reinbeziehen.
Das Spiel ist durch, das ist komplett durch.
Da muss ich dem nicht mehr Gelb-Rot geben. Also damit stellt er sich aus meiner Sicht halt komplett in den Mittelpunkt und das war nicht nötig.
Sportgericht. Lass die Stuttgarter die Ecke ausführen, dann wird abgepfiffen. Das habe ich auch gedacht. Ne? Diese komplette unnötige.
Also sportgerichtstechnisch glaube ich, eine gelb-rote Karte wird nur zurückgenommen, wenn wirklich gar nichts war. Und das war halt nicht. Also er hat halt was gemacht und ob der gereckte Daumen jetzt eine gelbe Karte rechtfertigt oder nicht, das wird nicht passieren.
Mir fällt das gerade ein. Ich glaube, es war sogar Stuttgart diese Saison. Da war doch irgendwie so ein Zweikampf zwischen Maximilian Arnold und Atakan Karasor. Und Arnold fault Karasor und zwar richtig deutlich auch und schreit danach auf, als wäre er gefault worden. Mhm. Und dafür hat Karasor gelb-rot gesehen. Und das wurde im Nachgang, glaube ich, korrigiert. Da wurde die Sperre zurückgenommen.
Genau. Oder ja, weil das war aber dann wirklich nichts. Also das, ne, das war ein einfach kompletter Fehler und das ist es hier nicht.
Vielleicht sollten wir nächstes Mal einfach, weil das ja den Schiedsrichter anscheinend richtig hart trifft, einfach immer den Daumen recken, wenn der ins Publikum guckt. Einfach immer den Daumen hoch, weil das hat ja anscheinend, das hat ja eine Wirkung anscheinend auf so einen Schiedsrichter.
Wir haben heute schon gesagt, das ist wahrscheinlich, kennt sich Florian Exner in Bosnien sehr gut aus und in Bosnien ist der Daumen der Mittelfinger. Das hat er fehlinterpretiert. Keine Ahnung. Nina, dein bisher emotionalstes Spiel auf dem Spielfeld als Spielerin. Bist du schon mal vom Platz geflogen?
Nee. Das nicht.
Nicht mal mit Gelb-Rot?
Nee, ich habe auch nur...
Hättest du schon mal vom Platz fliegen müssen, weil du so lange überlegt hast? Hast du im Nachgang schon mal gedacht, so, also eigentlich gehöre ich dafür vom Platz?
Ja, also ich habe mal eine gelbe bekommen, wo ich dachte, boah, das hätte auch eigentlich eine glattrote sein können. Das war aber
für Foul, oder?
Für ein Foul. Das war, glaube ich, meine einzige gelbe bisher. Da habe ich der Torwärterin aus Versehen, glaube ich, mein Knie oder mein Fuß oder so, da war der Ball so irgendwie zwischen ihr Kopf.
Es war knapp und du hast es versucht.
Ich habe ihren Kopf aus Versehen getroffen. Kopf oder irgendwas in den Kopfnähe habe ich mit meinem Knie oder Fuß getroffen. Es war nicht mehr der Ball. Und dafür habe ich dann gelb gekriegt.
Und noch nie gelb wegen Meckern oder so?
Nee, ich habe immer leise genug gemeckert.
Na gut.
Also ich bin schon mal vom Platz geflogen. Mehrfach. Oft aber nicht, weil grobes Foul, sondern weil einfach zu langsam. Und der ist einfach vorbeigelaufen und ich war nicht schnell genug unten, um die zur Grätsche anzusetzen, sondern ich habe es einfach nicht geschafft. Es tat mir auch immer leid. War nie irgendwie böse oder so, aber ich war oft einfach zu langsam. Gegner zu schnell, das war immer eine ganz gefährliche Kombo, da habe ich dann teilweise auch. Manchmal habe ich es noch nicht mal geschafft, das Foul zu machen, obwohl ich es wollte.
Grobe Motorik statt grobes Foulspiel, ja, kenne ich. Ja. Gut. Müssen wir noch was zu gestern sagen?
Ja, wir müssen uns irgendwie mit dem Drumherum auch ein bisschen befassen, glaube ich, ne? Weil, also, was ich bei all der Emotion ja immer schon bemerkenswert, also, oder was heißt bemerkenswert finde, bei all den Emotionen, die da drin sind, ne? Und hier irgendwie. Also das Gepfeife und Gebrüll und Gemotze und so, das ist ja völlig, das gehört ja zum guten Ton gehört es nicht, aber das gehört ja dazu eigentlich. Was ich krass fand, war, als der Exner da vom Spielfeld runtergegangen ist und da halt so Salven an Bierbechern flogen und so. Und jetzt hat St. Pauli ja gerade mit Bierbechern von der Haupttribüne eine kleine Vorgeschichte. Du hast das Schalke-Spiel schon angesprochen, da wurde es mal abgebrochen. Oft sind das ja nur so kleine Plastikdinger, da ist dann irgendwie Getränk drin. Und
ja, aber das tut auch weh. Also ich habe auch schon von der Tribüne mal so einen Becher, kriegt man auch manchmal im Kopf. Das tut auch leer ganz schön weh. Wenn der mit voller Wucht dann da runtergeschmissen wird, das macht schon keinen Spaß.
Und ich weiß gar nicht, ob ich jemals schon mal OrdnerInnen mit Regenschirm zum Schutz von Schiedsrichtern am Millerntor gesehen habe.
Also definitiv habe ich das schon.
Ja, ich glaube.
Aber niemals so massiv wie gestern. Also in der Anzahl und auch in der martialischen Aufmachung. Also es waren ja nicht diese typischen You-Need-Leute, die sonst halt rumlaufen, sondern es sahen ja schon, also die hätte es auch alle in die dritte Halbzeit checken können, so sahen die aus. Und die hatten auch alle Bock, so sahen die leider auch aus. Und das verstehe ich halt nicht. Und die hast du auch relativ früh aufmarschieren lassen, so. Und ich bin total bei dir.
Direkt schon drauf.
Nochmal bitte?
Die waren nach Abpfiff ja direkt schon auf dem Feld, bevor Exner überhaupt in der Nähe war.
Ja, genau. Und ich finde, damit hat man wahrscheinlich so ein bisschen das Ganze noch provoziert. Und ich möchte nochmal sagen, es gibt überhaupt gar keine Rechtfertigung. Und wenn man da einen Panzer hinstellt, hat das auch keine Rechtfertigung, da mit Bechern zu schmeißen. Es hat aber, glaube ich, diese komplette Gemengelage noch ein bisschen angeheizt. Und trotzdem bin ich bei dir. Es ist total bescheuert, Becher zu werfen. Es ist total sinnlos. Was soll denn im besten Fall passieren? Also, wenn ich jetzt schmeiße, was wünsche ich mir denn, dass passiert? Wünsche ich mir, dass ich treffe? Wünsche ich mir, dass ich nicht treffe? Wünsche ich mir, dass ich ganz knapp vorbei werfe? Oder was wünsche ich mir denn? Also, es gibt doch einfach keinen positiven Ausgang so eines Wurfes, der irgendwie sinnvoll ist. Also, das entzieht sich meinem Verständnis. Und ja, wenn dann halt Leute auch noch innerhalb der Kurve von den Bechern getroffen werden, die dann vielleicht auch sogar noch sich dabei wehtun oder verletzen, dann wird es halt noch bescheuerter. Und ja, fehlt mir jedes Verständnis. Erzählen wir, glaube ich, hier auch nicht zum ersten Mal, aber es wird halt auch nicht sinnvoller.
Ich glaube, viele denken da gar nicht nach in dem Moment. Ich weiß aus meiner, ich habe ja durchaus eine Phase des Fußball-Choleriker-Daseins verbracht im Stadion im Millerntor. Vor allem in der letzten Bundesliga-Saison des FC St. Pauli, 10-11. Da weiß ich noch genau, Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg, und da war noch da sind die Spieler noch zum zwischen Süd und Gegengrade sind die noch immer in die Kabine gegangen, so rum und nicht über einen anderen Weg, und da ist Diego damals vorbeigegangen, Diego, der Werder Diego, der damals bei Wolfsburg gespielt hat, und der wurde auch, ich weiß gar nicht warum, wahrscheinlich weil er einfach Diego war und zu gut gespielt hat oder so, der wurde auch beschimpft. Ich habe da natürlich mitgemacht und war relativ nah Meckerecke, so, dann war da so ein Teil Meckerecke und hab dann auch da irgendwie rumgebrüllt und rief dann, hey, Diego, und er ist dann stehen geblieben und drehte sich um und wollte sich anscheinend mit mir unterhalten.
Bestimmt.
Ja, er ist auf jeden Fall stehen geblieben und guckte mich an und ich war so, was war denn jetzt? Also ich habe da auf jeden Fall nicht nachgedacht. Ich habe natürlich nichts geworfen, auf so eine Idee komme ich auch nicht, aber ich habe auf jeden Fall, ich war bereit, ihn wüst zu beschimpfen, aber als es dann wirklich soweit war, da kam gar nichts.
Ja, okay.
Ja, wir reden hier drumherum, also ja. Also dann natürlich kommen da Emotionen rein und natürlich ist das aufgeplustert deshalb, weil wir gestern den Klassenerhalt hätten safe machen können. Und da spielt natürlich auch eine massive Enttäuschung mit rein, dass wir das nicht geschafft haben, diese Scheiße. Und dann gewinnt Kiel heute auch noch. Das ist ja auch einfach scheiße, auch wenn die weit weg sind.
Ist doch völlig egal.
Ja, aber es nervt trotzdem.
Es nervt einfach. Danke, Nina, genau.
Ich fall nächstes Jahr lieber, also ich mag Frank Schmidt, ich wünsche Kevin Müller, der ja auch schon mal bei uns zu Gast war, alles Gute. Und ich fahre trotzdem lieber nächstes Jahr zu einem Erstligaspiel mit dem FC St. Pauli nach Kiel als nach Heidenheim. Punkt.
Ja, ich dann sollen halt Hoffenheim noch verkacken. Aber die haben auch gleich.
Ja, ich fahre auch gerne nach Kiel und Heidenheim, das stimmt.
Hoff-Heidenheim.
Haheim, wie ich jetzt in der Lage immer schreibe, wenn ich beide meine, genau. Ja, gut. Aber bevor ihr jetzt denkt, wir referieren jetzt den kompletten Restspielplan und geben alle Tipps und so ab, machen wir nicht. Morgen Abend ist nämlich Monatssendung.
Haben wir da auch schon viel zu oft gemacht. Die Tipps abgegeben und so.
Ja, das ist, macht ja nichts.
Aber Monatssendung, ja, ich freue mich. Da machen wir das zu Genüge.
So.
Das ist schon der Blick in den Redaktionsplan, den wir jetzt anfangen. Mhm. Genau. Monatssendung haben wir morgen Abend, also Montagabend wird aufgezeichnet. Was haben wir noch?
Also nach dem Spielgespräch, warte, ich habe auch irgendwo die Planungsdatei offen. Yannick spricht wieder mit Yannick vom Rund um den Brustring, unser Yannick Y, deren Yannick J. Und ich habe aber weder Datum noch Veröffentlichungszeitpunkt. Und dann wird Kasche vor dem Frankfurt-Spiel Jetzt muss ich kurz rechnen. Mittwochabend sprechen mit Marvin vom Eintracht-Podcast. Ganz liebe Grüße, Marvin, freue ich mich sehr drauf. Ganz, ganz toller Mensch. Hört da unbedingt rein. Veröffentlichung wahrscheinlich dann am Donnerstagmorgen. Soweit.
Was haben wir zwischendurch noch? Die ersten Frauen schicken vielleicht einen Bericht. Die haben heute 1-1 gespielt. Dieser Star, Mike.
Ihr könnt das nicht sehen, also die auf YouTube schon, die im Podcast hören es vielleicht. Ich ringe nach Worten. Ja. Manchmal denke ich ja, Gott, tun die mir leid, wenn die darüber jetzt was schreiben müssen. Es war heute wirklich schlimm. Ganz liebe Grüße an Ansu, die hat heute ihr 150. Spiel für St. Pauli gemacht.
Herzlichen Glückwunsch, Ansu.
Das ist ganz großartig und freut mich sehr und finde ich auch wirklich aller Ehren wert. Ansonsten war das heute echt harte Kost gegen den Tabellenletzten, gegen Kieler MTV. Man war ganz klar das bessere Team, man hat aber nach vorne irgendwie überhaupt nichts hingekriegt. Kiel war gefühlt einmal in unserer Hälfte, hat dann sofort das 1-0 geschossen und das war ganz schlimm. Aber egal, Klassenerhalt safe damit, war sowieso kein großes Risiko mehr, aber jetzt auch rechnerisch durch. Aber ja, wahrscheinlich werden die sich morgen melden und sagen, Berichte über Scheißspiele schreiben ist scheiße, aber da kommt wahrscheinlich was.
Ja, aber das wäre ja, ist ja historische Chance. Am gleichen Wochenende hätten wir den Klassenerhalt von den ersten Herren und den ersten Frauen safe machen können.
Und der U23.
Ist der jetzt auch schon safe?
Der ist jetzt auch safe, ja. Die haben ja in Flensburg gewonnen, bei Weiche Flensburg, durch ein Tor in der 90. Minute. Und wenn das man sich das auf NordFVTV nochmal anschaut, geht die Freistoßflanke in den Strafraum bei 89 Minuten 57 Sekunden. Der Kopfball wird ausgeführt bei 89 59 und senkt sich dann ins lange Eck bei 90 00.
Alter, du hast zu viel Zeit. Dass du ja. Das, wie lange hast du gebraucht, um dir das nochmal genau nachzuvollziehen?
Ja, habe ich einfach heute mal gemacht.
Aber die waren ja ein bisschen abhängig von anderen Ergebnissen, glaube ich, oder?
Ja, aber mit dem eigenen Sieg war es dann auf jeden Fall. Also es ist ja sowieso, es ist, vor allem sind sie abhängig davon, wie viele Vereine steigen denn ab. Mhm. So, das, und das ist ja immer noch nicht ganz raus. Also ich glaube, Osnabrück hat den Klassenerhalt jetzt entweder schon sicher oder so gut wie sicher und nur noch rechnerisch können die absteigen. Hannover 2 ist abgestiegen. Aber jetzt hängt es halt A von Osnabrück noch ab, wenn die noch absteigen können. Und B, ob Havelse gegen wen auch immer aus Nordost, Klammer auf, wahrscheinlich Lok Leipzig, Klammer zu, aufsteigt oder nicht. Und dementsprechend gibt es halt noch einen Absteiger mehr oder nicht. Und ich glaube, sie konnten sowieso nur noch absteigen, wenn es alles schlecht ausgeht. Aber jetzt nicht mal mehr das.
Lok Leipzig klopft an die dritte Liga, an die Tür zur dritten Liga. Das ist...
Toll. Und Dresden steigt doch auch wieder auf jetzt. In die zweite.
Mann, die Stimmung ist hier. Aber gut, das ist nach dem Stuttgart-Spiel. Es wird auch einfach nicht besser. Nee.
Ja.
Wird Zeit, dass die nächste Woche beginnt. Was haben wir denn sonst noch? Ich wollte irgendwie ja so ein bisschen mal die Scherben zusammenfegen nach diesem Spiel. Es fühlt sich ja so an. Ganz so schlimm ist es ja auch alles nicht, aber trotzdem so ein bisschen. Ne? Wir haben jetzt zwei Spieler, die sind gesperrt. Wir haben einen Spieler, der ist verletzt. Alexander Blessin, Mike, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber nach dem, was ich gehört habe an O-Tönen, das klang gar nicht gut, was der zu Elias Hart für eine Prognose abgegeben hat oder für so ein erstes Statement. Das nee. Klang eher so in Richtung, okay, also
Saison
den aus. Sehen wir die Saison nicht wieder. Ja.
Vielleicht für die Relegation wieder fit, aber sonst.
Kleiner Spaß. Danke, das ist eigentlich ein positiver Ausblick.
Fürs Rückspiel in der Relegation.
Ja, fürs Relegation-Rückspiel, ja, genau.
Ja, nee, also Adduktoren, Schussbewegung. Er sagte auch, er hätte sich absolut gut warm gemacht. Also auch nicht irgendwie so ein dann ist es ja manchmal so, wenn man nicht warm gemacht und dann so eine Verletzung, dann ist es vielleicht auch nur so ein Zipperlein und dann geht's vielleicht bald wieder.
AmateurkickerInnen werden es kennen, genau das.
Genau, und dann ist es meistens, wenn dann was passiert, doch eher was langfristig, also Adduktoren, ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus, ich habe mir das einmal gezerrt, das war wirklich schwer, schmerzhaft, aber so ein Heilfleisch bei einem Fußballprofi und der medizinischen Versorgung ist ja vielleicht noch ein bisschen besser. Also vielleicht ist er ja gegen Bochum auch schon wieder da, aber drauf wetten würde ich nicht.
Wir werden sehen. Das müssen wir natürlich alles ein bisschen ordnen, ein bisschen sortieren und dann auch mal schauen, was kommt da mit Frankfurt, was passiert da jetzt in der Liga noch, was gibt's da für Möglichkeiten und so. Das Rad dreht sich immer weiter und der Nachträger Stuttgart wird dann kein Nachträger Stuttgart, sondern das wird eher so ein bisschen so ein Zusammensortieren von den Sachen und ein bisschen genau einmal aufsammeln, mal alles abschütteln sozusagen, alles, was da jetzt am Wochenende passiert ist, auch so ein bisschen abschütteln und dann nach vorne gucken. Weil es kann ja auch schon sein, dass wir nach Frankfurt fahren und bereits wissen, das Ding ist durch. Weil Heidenheim und Kiel spielen beide am Samstag um 15.30 Uhr.
Aber das besprechen wir alles erst morgen in der Monatssendung.
Das ist korrekt, aber ich wollte es nur einmal gesagt haben, dass das vielleicht auch, bevor man jetzt irgendwie sich bis Sonntag um, wann ist Anpfiff, 17.30 Uhr? 19.30 Uhr, Sonntag 17.30 Uhr. Bevor man sich bis dahin einschließen möchte und sagt, ich will das alles gar nicht mehr wissen. Vielleicht will man es wissen. Kann auch sein.
Das tut man ja aber sowieso nicht, weil spätestens Samstag muss man ja raus, weil man ja an den Borgweg fährt zum Blindenfußball.
Sehr schön. Schöner Übergang, Mike.
Siehste, habe ich geübt. Seid ihr beide denn da? Kommt ihr zum Borgweg? Samstag zumindest.
Ich habe noch eine Schicht in meinem anderen Job. Leider.
Aber Tim, ist okay. Wenn ich meine Kinder motiviert kriege, dann bin ich sehr gerne am Samstag da.
Da sagst du einfach, St. Pauli spielt da, Hertha spielt da, Schalke spielt da, Dortmund spielt da, dann kommen die alle.
Mit Hertha, Schalke und Dortmund, mit den Namen können die gar nichts anfangen.
Was ist mit Elversberg?
Ingolstadt.
Das würde tatsächlich gehen. Paul ist hier, Paul heißt er, ne? Ich habe das schon wieder vergessen. Paul ist hier, der ist hier gut aufgenommen worden in die Familie.
Kein Windfußball in Elversberg, es tut mir leid. Okay, ja. Was haben wir noch?
Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, was ich nächste Woche schreiben will.
Also der Blumenstrauß an Themen, der ist groß.
Ja.
Da gibt es so ein paar Sachen, da, ja.
Da
könnten wir uns mal ein bisschen, genau. Gehen wir mal noch nicht zu viel, aber wir haben ja auch Zeit bis Sonntag, ne? Heute ist Sonntag und wir haben Zeit bis Sonntag, da noch was, uns was zu überlegen, beziehungsweise ist ja eine sehr lange Woche, die wir jetzt haben, auch für die Planung. Das heißt, da wird noch ganz schön viel passieren und dann kommt ja auch, ich fürchte, es passieren dann auch noch so Dinge wie das Saisonende naht und das Transferfenster lässt schon mal einen leichten Windzug rein und so, ne? Also ich kündige hier jetzt keine Transfers an oder so, aber das wird natürlich auch alles ein Thema werden, ne? Und da, ja, genau. Das heißt, wir werden auch diese Woche, jede Woche bei Melanton, genug zu tun haben.
So. Sehr gut. Deutsch Grundkurs. Alles gut. Läuft.
Und genau, also langweilig wird es uns auf jeden Fall. Langweilig wird uns auf jeden Fall nicht. So,
genau. Monatssendung kommt auch noch, haben wir schon gesagt. Die wird wahrscheinlich Dienstag veröffentlicht im Laufe des Tages, würde ich von ausgehen. Wenn wir nicht zu viel Quatsch reden und es zu aufwendig wird beim Schneiden. Ja. Na, man weiß es nicht. Genau, dann ist diese Woche, glaube ich, auch Genossenschaft Pressekonferenz und dann Genossenschaft Versammlung und mal schauen, ob es sich lohnt, da was drüber zu schreiben oder das, was der Verein veröffentlicht, ausreicht und wir darauf nur verweisen. Mal schauen, das wäre diese Woche noch.
Schau an, Pressekonferenz dann am Freitag 15.30 Uhr, so viel ist schon mal sicher. Ich versuche dieses Mal zu kommen. Ich habe, glaube ich, schon 3 Pressekonferenzen in Folge.
Ich wurde von so vielen Leuten gefragt, was ist denn bei Tim? Also ist was Ernstes? So, nee, der chillt mit Family in der Parzelle. Nun bleibt doch mal locker, alle Leute.
Oh, mir ging es auch sehr gut. Ich habe das sehr genossen. Ich bin dann abends da die Pressekonferenz reingezogen und gedacht, doch, die ist ja kurz.
Ja, stimmt. Wenig Fragen, ja.
Ja, aber Mike, stark, ganz stark, dass du natürlich in der Pressekonferenz nach dem Spiel dir die erste Frage nimmst, wie es sich für den Millanton gehört.
Herzlichen Ich möchte an dieser Stelle Danke. Einmal ganz lieb Eva Kaller grüßen, die schon auf der Pressetribüne zu mir kam. wie Tim, ne? Gehe ich zu dir heute? Erste Frage. Und ich so, ah nee, warte mal, ich bin da nicht so. Und erste Frage muss ich nicht. Und sie sich dann diesmal auf die andere Seite stellte.
Ich bin da auch nicht so, hallo, denn liegt das da ein falscher Eindruck entsteht. Ich bin da auch nicht so. Ich blick da auch keinen Wert drauf. Aber ich habe halt immer eine Frage.
Ja, und es hat sich kein anderer gemeldet. Und dachte ich, na gut, und wenn sonst keiner will, habe ich mich gemeldet. Und die Reaktion von Anne ist, und wir beginnen mit Mike vom Müller. Und das
schöne Abwechslung.
Und ich hörte auch noch von zwei Leuten angesprochen, ja. Mich amüsiert zumindest. Ja, ja, ist wie es ist.
Ja, hast du ja auch, du hast ihn ja auch direkt dann, hast den Finger ja in die Wunde gelegt. Er wollte ja nicht, Blessin wollte ja nicht
widersprechen. Ja, aber das muss er ja, da muss er ja. Und ich glaube auch, ein bisschen hat er drauf gewartet, da was zu sagen.
Das war ja auch irgendwie eine obvious question, die doch eigentlich auch kaum hätte kommen müssen.
Das glaube ich auch. Wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte es jemand anders getan. Ich habe mich geopfert. Fürs Team.
Ja, genau.
So. Sind wir durch?
Wir sind durch, sowas von durch. Sonntagabend.
40 Minuten, das ist nicht so schlecht.
Ja, jetzt dann sag doch mal, wie steht es denn bei Frankfurt eigentlich?
1-1 eben, das ist nicht so gut. Scheiße. Vielleicht kurze Erklärung, wenn Frankfurt gewinnt, wären sie schon safe Dritter und könnten gegen uns ein bisschen entspannter rangehen. Aber
das hat Stuttgart, Stuttgart ja auch gut hinbekommen am Wochenende.
Ja, da waren wir aber auch schlecht. Aber ist auch noch 13 Minuten zu spielen, also wer weiß. Wenn ihr das hört, vielleicht hat dann Etikete noch ein Tor geschossen und alles ist gut.
Dass du dir dann den Namen raussuchst.
Geil, ne? Habe ich kurz auch gezuckt, aber ich dachte jetzt, komm, dahin gehen, wo es weh tut.
Da musst du durch jetzt, okay.
So.
Gut, dann, ja, schöne Woche an alle, die zuhören. Und genau, wir drei, wir haben auf jeden Fall, wie immer, regelmäßig schönen Kontakt.
Tschüss.
Ja,
tschüss.
Ciao.